Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Der totale Rausch heißt Norman Ohlers Bestseller über Drogen im Dritten Reich. Jetzt erzählt er eine packende Liebesgeschichte und ein bewegendes Beispiel deutschen Widerstands im Nationalsozialismus. Harro und Libertas heißt sein neues Buch und damit ist Norman Ohler gleich bei mir zu Gast. Die Deutschstunde von Siegfried Lenz ist einer der Klassiker der deutschen Nachkriegsliteratur. Es geht um Pflichterfüllung und individuelle Verantwortung im Nationalsozialismus. Eins der ganz großen Themen, nicht nur 1968, als das Buch erschienen ist. Jetzt hat Christian Schwochow den Stoff verfilmt, in den Hauptrollen Ulrich Nöten als gehorsamer Dorfpolizist Jepsen und Tobias Moretti als expressionistischer Maler Max Ludwig Nansen. Unser Literaturkritiker und Lenz-Kenner Jörg Margenau hat sich diese Literaturverfilmung angesehen. Herr Margenau, wie genau hält sich der Film denn an die Romanvorlage?
Ja, ziemlich genau. Also es ist eine Verfilmung, die das wiedergibt, was der Roman auch vorbereitet hat. Die Rahmengeschichte ist da, wo der Sigi Jepsen als Jugendlicher, als 19-Jähriger in der Strafanstalt sitzt und seine Strafarbeit schreiben muss mit dem berühmten Eingangssatz: Sie haben mir eine Strafarbeit gegeben. Es ist die Dorfwelt entfaltet mit dem Dorfpolizisten auf der einen Seite, mit dem Künstler Max Nansen auf der anderen Seite. Und dieser Konflikt wird als dörfliches Kammerspiel dann auch tatsächlich entfaltet zwischen Gehorsam, zwischen künstlerischem Freiheitsdrang. Und wie das Buch auch, bleibt der Film bei dem Grundgedanken, dass alles in dieser dörflichen Abgeschiedenheit erzählen zu können und aus der Parabel auch eine Mitteilung über den Nationalsozialismus und dessen Funktionieren leisten zu können. Und genau das eben funktioniert im Film so wenig wie im Roman.
Jetzt hat Siegfried Lenz ja seinen Maler, den Max Nansen, nach dem Vorbild von Emil Nolde gestaltet. Und man hat ihm damals vorgeworfen, dass er den Antisemitismus von Nolde und sein Parteigängertum da ausgeblendet hat. Wie geht denn Schwochow mit dieser Figur um?
Ja, in dem Punkt weicht er dann doch vom Vorbild Lenz ab, indem er die Bezüge zu Nolde minimiert. Er geht also genau in die Richtung, in die man eigentlich nicht gehen sollte, weil es ja nun die Nolde-Debatte gab in den letzten Jahren und man kann sich da, glaube ich, nicht so einfach drum rumdrücken. Lenz selber kann man keinen Vorwurf machen, 1968. Er hat sich an der Nolde-Biografie von Werner Haftmann orientiert und er wollte ja auch keine Nolde-Biografie schreiben, sondern eine exemplarische Figur nehmen. Der heißt nicht zufällig Max Ludwig Nansen, dieser Maler, was an Max Beckmann und Ludwig Kirchner erinnert. Also das ist ein expressionistischer Gesamtkünstler. Und da dann mit biografischen Genauigkeiten zu kommen, wäre ein kleines bisschen beckmesserisch. Das war nicht die Absicht von Lenz. Aber heute haben wir einen anderen Stand, erstens was Nolde angeht und zweitens auch die Diskussion um ihn. Aber nicht deshalb, weil man Lenz irgendwie retten müsste, hätte der Film darauf eingehen müssen, sondern einfach, um ein besserer Film zu werden. Und das heißt, keine platten Figuren zu machen. Auf der einen Seite die heroische, romantische Künstlerfigur, der so sich entzieht, indem er einfach nur malt. Und auf der anderen Seite dieser ganz strenge, autoritäre Charakter, der einfach nur böse und in seiner Pflichtversessenheit gar nicht mehr zu retten ist. Also wenn man das Buch retten möchte heute und auf aktuellen Stand auch politisch kommen möchte, dann müssen das widersprüchlichere Figuren sein als die, die der Film zeichnet. Und das ist der Vorwurf, den man ihm machen muss. Also die Nolde-Diskussion hätte das vorbereitet und da hätte sehr viel mehr drin gelegen, als der Film dann wirklich bringt.
Und färbt das denn auch auf die Schauspieler ab? Also spielen die auch so eingleisig?
Ja, sie spielen in dieser Eingleisigkeit durchaus stark, aber sie betonen das noch. Also Ulrich Nöten ist ein Dorfpolizist, der mich in vielen Szenen auch an das Weiße Band von Haneke erinnert hat. Also dieser wirklich ganz und gar autoritäre Charakter, an dem überhaupt nichts Liebenswertes mehr ist und auch kein inneres Zweifeln. Und das macht diese Figur so unglaubwürdig. Das sind wirklich nur noch Schemen. Es gibt übrigens eine Kritik von Peter Hertling an dem Roman von 1968. Damals hat er geschrieben, der Roman wird durch Stilisierung und Stil zwiefach anfechtbar. Vater und Maler geraten aus der Fasson, weil sie so übergroß sind. Angst, Wut, Ohnmacht der Zeit bleiben gedämpft. Der Konflikt reduziert sich auf Starrsinn und Heroismus. Und das, was Hertling dem Lenz-Roman vorgeworfen hat, muss man dem Film von Schwochow umso stärker vorwerfen.
Und hat er denn gar keine Stärken, irgendwas, wo Sie doch gedacht haben, na gut, dass ich mir das angeguckt habe?
Er ist sehr schön und diese Schönheit kommt aus den Landschaftsbildern, aus schwelgenden Landschaften, Strand, Nordsee. Dünen, die Dämme, dieser radfahrende Dorfpolizist, das ist ja auch ein Bild, das fast schon in das kollektive Erinnerungsgedächtnis Einzug gehalten hat. Das alles ist da. Aber diese Stärke ist zugleich auch eine Schwäche. Also wenn man so sehr in Schönheit schwelgt und aber einen Film über den Nationalsozialismus macht, dann nützt es nicht, wenn alles irgendwie grau gehalten wird und es ist immer Herbst und regnet und es ist düster. Das kann keine Botschaft sein. Also dieses Schwelgen in der Landschaft ist zugleich das Ausblenden und das Schweigen über Nationalsozialismus, der in diesem Film eigentlich erstaunlicherweise überhaupt gar nicht vorkommt. Es gibt keine Indizien dafür. Es gibt eine Geheimpolizei, die dann mal kommt und den Maler mitnimmt, aber ein paar Tage später ist er schon wieder da. Es ist wie eine Ausblendung des Konkreten, um im Allgemeinen exemplarisch etwas auszudrücken, was aber nicht funktioniert.
Jörg Margenau hat sich die Verfilmung von Siegfried Lenz' Deutschstunde durch Christian Schwocho angesehen, die ab dieser Woche in den Kinos zu sehen ist. Eine Geschichte von Liebe und Widerstand erzählt der Schriftsteller Norman Ohler in seinem neuen Buch Harro und Libertas. Es ist die Geschichte von Harro Schulze-Boysen und seiner Frau Libertas. Ein ungewöhnliches Liebespaar und zwei unerschrockene Kämpfer gegen den Nazi-Terror. Norman Ohler ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie sind schon bei den Recherchen für Ihren Bestseller Der totale Rausch auf diese Geschichte gestoßen. Wie war das? Wie haben Sie das entdeckt?
Ich habe im Institut für Zeitgeschichte in München Unterlagen über das Reichsluftfahrtministerium eingesehen, weil Göring war ja ein großer Drogennutzer. Und als ich verschiedenste Dokumente da durchsah, fiel mir auch ein Mensch auf namens Harro Schulze-Boysen, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Und ich hatte dann plötzlich einen Brief von ihm in der Hand, der mich so gerührt hat, weil er emotional so intensiv war, und gleichzeitig auch überzeugt hat, weil er stilistisch so gut geschrieben war, dass ich dachte, was ist das für ein interessanter Mensch? Und dann fing ich an, ein bisschen über ihn zu recherchieren. Ich fand heraus, er hat mit Drogen nichts zu tun. Das war erstmal eine Enttäuschung, weil im totalen Rausch kommt er deshalb nicht vor. Aber er hatte sehr viel zu tun mit Widerstand gegen die Diktatur. Und das fand ich spannend. Vor allen Dingen, weil ich noch nie etwas von Harro und dann auch seinen Freunden, seinen vielen Freunden, diesem Netzwerk etwas gehört hatte.
Vielleicht können Sie uns dieses Netzwerk mal vorstellen. Das ist natürlich schwierig. Sie machen das auf vielen hundert Seiten ganz toll auch packen. Man kann das Buch gar nicht mehr weglegen, wenn man mal damit angefangen hat. Aber was hat dieses Netzwerk ausgezeichnet? Die Gestapo hat es ja die Rote Kapelle genannt. Das war aber nicht der Name, den Sie sich selbst gegeben haben. Was waren das für Leute?
Es waren intelligente Leute, wie wir heutzutage, kulturell offene. Es waren Schriftsteller, bildende Künstler, aber auch Arbeiter. Es war eigentlich eine bunt gemischte Gruppe, so wie der Freundeskreis, den man hat, ja auch bunt gemischt ist. Harros Idee war es, zusammen mit seiner Frau Libertas jeden zweiten Donnerstag Partys zu veranstalten in ihrer schönen großen Wohnung am Kudamm. Und bei diesen Partys hat er dann geschaut, mit wem kann ich politisch reden. Also er hat dann das so angesprochen und hat dann gemerkt, der oder die könnte vielleicht auch daran interessiert sein, Widerstand zu leisten. Und dann gab es weitere Treffen und so langsam hat sich dann herauskristallisiert, wer von den Freunden wirklich etwas tun wollte gegen die Nazis und wer nicht. Den hat man dann in Ruhe gelassen und so hat sich im Laufe der Jahre wie eine Art Netzwerk gebildet in Berlin von über 100 Leuten. Harro hat eigentlich auch so ein bisschen die Idee des sozialen Netzwerkes mitentwickelt. Also es war keine organisierte Gruppe, die hatte auch keinen Namen. Das waren einfach Freunde, die sich vertraut haben und die untereinander Informationen ausgetauscht haben über die Diktatur, die ja immer auf Propaganda und Lüge gebaut ist. Und vor allen Dingen die NS-Diktatur war dies. Und so hat sich während der NS-Diktatur in Berlin so ein Kreis von Freidenkern erhalten, der immer größer wurde.
Der ist ja jetzt nicht so bekannt wie andere Widerstandsbewegungen. Die Weiße Rose ist ja zum Beispiel viel bekannter als die Rote Kapelle. Woran liegt das? Warum sind die so relativ unbekannt?
Also es gibt jetzt ein neues Standardwerk über den Widerstand, das heißt Im Widerstand von Benz. Da konstatiert er, dass die Gruppe um Harro und Libertas wichtiger seien als die Weiße Rose. Ich kann mich dem nur anschließen. Natürlich ist die Weiße Rose auch wichtig, aber im Vergleich zu dem haben Harro, Libertas und ihre Freunde viel mehr getan über einen sehr, sehr viel längeren Zeitraum. Dann ist natürlich Ihre Frage die genau richtige. Warum sind sie nicht so bekannt oder warum sind sie noch nicht so bekannt? Weil ich hoffe natürlich, dass sich das ändern wird. Es hängt mit der harten Strafe zusammen, die Hitler persönlich gegen die Gruppe ausgesprochen hat, als die Gruppe 1942 aufflog. Die Strafe richtete sich nämlich nicht nur gegen die Personen, sondern auch gegen das Andenken. Hitler persönlich hat angeordnet, dass diese Geschichte ausgelöscht werden soll. Von daher sind sehr viele Akten zerstört worden. Die Gestapo wurde auch und dann auch vor dem Gericht, es wurde angeordnet, dass diese Gruppe nicht als Widerstandsgruppe betrachtet und behandelt wird, sondern dass sie als Sowjetspione denunziert werden, was sie nicht waren. Und so hat sich auch nach dem Krieg erstmal diese Legende von den Sowjetspionen, von der sogenannten Roten Kapelle im Osten wie im Westen gehalten. Und keiner hat geguckt, was für eine Geschichte hier wirklich dahinter steckt. Das hat sich erst Anfang der 90er Jahre geändert, als man aus Sowjetarchiven klar ersehen konnte, es waren keine Sowjetspione. Und erst seitdem entfaltet sich langsam die wahre Geschichte um Haroun Libertas.
War denn diese Instrumentalisierung in Ost und West auch ein Grund, warum Sie sich so streng an Fakten gehalten haben? Denn Sie schreiben ja, das ist alles wahr, nichts ausgedacht. War das auch Ihnen deshalb so wichtig?
Also Haroun Libertas ist ja ein sogenanntes erzählendes Sachbuch. Das ist ein sehr interessantes Genre. Es ist zumindest in meinem erzählenden Sachbuch Haroun Libertas tatsächlich nichts erfunden. Es gibt noch Quellen, man kann Quellen finden und ich habe mich halt dann sehr eng an diese Quellen gehalten, weil es mir eben wichtig war, keine weitere Legendenbildung hier vorzunehmen, sondern tatsächlich rauszufinden, was waren das für Menschen, wie haben die gelebt. Dadurch entsteht natürlich auch ein Bild, wie hat man damals gelebt in Berlin? Das war mir auch sehr wichtig, das zu begreifen und das anschaulich darzustellen. Wie sind die in Restaurants gegangen? Wo sind die abends hingegangen? Wie haben die untereinander ihre Beziehungen organisiert? Das ist alles in dem Fall Recherche. Ich glaube auch, dass ein Roman über Haroun Libertas völlig fehl am Platze wäre, weil man dann als Leser nie wüsste, war das jetzt wirklich so oder hat das jetzt der Autor erfunden? Hier wollen wir, glaube ich, wirklich die reale Geschichte erfahren, so nah wie es nur irgendwie geht, an der historischen Wahrheit dranbleiben. Das habe ich mir vorgenommen.
Das war ja erst letztes Jahr eine große Debatte, dieses Thema, wie kann man irgendwie mit historischen Fakten umgehen, wenn wir da an Tagis Würgers Roman Stella denken. Da haben Sie offenbar eine ganz klare Haltung, was man nicht machen kann.
Auf jeden Fall. Ich habe einen Mentor, der ist in Großbritannien, das ist Sir Anthony Beaver, ein sehr erfolgreicher Sachbuchautor, der sagte zu mir, don't invent anything. Ich schreibe ja auch Romane und in Romanen erfindet man natürlich, aber in diesem Fall, wenn es um ein solch sensibles historisches Thema geht, ist, glaube ich, das Sachbuch ein sehr angemessenes Genre und da sollte man nichts erfinden, da sollte man auch zum Beispiel keine Dialoge erfinden. Also man sollte immer gucken, gibt es für einen Satz auch eine Quelle, wo genau dieser Satz steht. Das ist natürlich eine umfangreiche Recherchearbeit, aber das gehört beim Sachbuchschreiben einfach dazu.
Sie erzählen ganz am Anfang des Romans, entwerfen Sie so eine sehr schöne Szene, wo Sie als Kind mit Ihrem Großvater im Garten sitzen und der Großvater soll Ihnen eigentlich was erzählen von früher, wie wir das alle als Kind zu unseren Großeltern gesagt haben. Und dann sagt er was, er war bei der Reichsbahn und er hat durchaus mitgekriegt, was für Züge da nach Auschwitz fuhren, aber er sagt, er hätte Angst gehabt vor der SS. Sind dann solche Figuren wie Haro und Libertas auch ein Beleg dafür, dass man auch anders damit umgehen konnte, dass Widerstand möglich war? Denn ich fand ganz interessant, dass Libertas ja sogar anfangs in der NSDAP war. Führen Sie da auch für sich selbst quasi so ein bisschen den Beweis, dass man auch anders sein konnte als manche in unseren Familien?
Ja, es gab so eine Zeit in meinem Leben, da habe ich immer überlegt, wie wäre ich eigentlich damals gewesen? Wäre ich strammer Nazi gewesen, weil ich irgendwie leistungsorientiert bin und gerne erfolgreich bin, was ich ja bin, ja, oder hätte ich tatsächlich wie Haro, der ja auch leistungsorientiert und gerne Karriere gemacht hat und sich am Leben gefreut hat, oder wer aber dann doch gesagt hat, nein, hier mache ich eben nicht mit, ich finde meine andere Karriere, nämlich meine Karriere quasi im Widerstand. Wie wäre ich gewesen? Das ist natürlich eine spannende Frage. Mein Großvater hat die Frage quasi mit Nein beantwortet oder seine Angst halt vor Repressalien zuvorderst gestellt, was ich auch nicht verurteile. Das ist seine Entscheidung. Natürlich ist es auf eine Art verurteilenswert. Ich habe ihn auch deswegen Ich hätte ihn sicherlich noch mehr gemocht, wenn er ein glorreicher Widerstandskämpfer gewesen wäre. Aber die Gefahren damals waren natürlich auch sehr hoch. Von daher ist es auch interessant, in Haro und Libertas nachzulesen, wie hoch die Gefahren tatsächlich waren, wie schwer es wirklich war und wie es aber dann dennoch Leute gab, die keine Lust hatten zu schweigen, die keine Lust hatten zu nicken. Von daher ist natürlich Haro und Libertas auch eine Geschichte, die motivieren kann, auch zu gucken, wie man heute sich vielleicht positioniert. Wir haben ja auch heute existenzielle Fragen, denen wir uns, und zwar jeder Einzelne von uns, zu stellen haben.
Man hat ja auch ein ganz starkes Echo-Gefühl, wenn man ihr Buch liest. Da sind ja durchaus Parallelen, die da ständig aufscheinen. Die unglaublich hohen Mieten und die Krise der Volksparteien und was weiß ich. Also man kann sich dann während der Lektüre schon auch fragen, wie verhalte ich mich künftig, oder?
Ja, ich glaube, das Spannende an historischen Büchern im Schreibprozess für den Autoren ist natürlich auch die Zeit zu reflektieren, in der man sich gerade selbst befindet. Und es gibt einfach viele Parallelen, auch die aufkommende, auch natürlich der aufkommende Rechtspopulismus in Deutschland. Das war ja damals jetzt nicht ganz verschieden, als Haro auch in der Weimarer Republik ein freier Mensch war, aber die Rechten halt immer mehr aufkamen und dann schon überlegt wurde, wie verhalte ich mich dem gegenüber, und als dann die Rechten plötzlich an der Macht waren, wie verhalte ich mich dann? Also ich finde das natürlich gerade spannend, und das soll sich natürlich auch auf den Leser übertragen.
Und bleiben Sie noch im Thema? Das hat Sie ja offenbar gepackt, diese Zeit.
Also ich kenne mich in der Zeit mittlerweile sehr gut aus. Ich habe tatsächlich seit letzter Woche eine Idee, die noch einmal in dieser Zeit spielt, und mit dieser Idee gehe ich jetzt noch ein bisschen schwanger, um zu gucken, ob mich diese Idee tatsächlich noch packt in ein, zwei Wochen, weil wenn man ein Buch schreibt, dann muss man sich ja dafür mehrere Jahre lang interessieren. Im Moment scheint es mir so, dass ich noch etwas sehr Interessantes hier gefunden habe.
Jetzt haben wir auch erstmal was Tolles von Ihnen zu lesen, Norman Ohler. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Haro und Libertas, eine Geschichte von Liebe und Verrat, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Es hat 496 Seiten und kostet 24 Euro. Und neu bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur ist dieses Stück von Sophie Uriot, besser bekannt als La Grande Sophie, ihr neues Album erst vor knapp 2 Wochen erschienen ist. Die Bilder, die beim Lesen von Romanen im eigenen Kopf entstehen, sind etwas Besonderes, und nicht jeder möchte sie sich durch Verfilmungen oder Illustrationen aufstören lassen. Aber ob diese direkten Bilder auch die Bilder sind, die Illustratoren zu Papier bringen, oder ob Bildkünstler da ganz anders vorgehen, darüber hat Tobias Wenzel mit der kolumbianischen Illustratorin Stefanin Lozano gesprochen, die einen Roman von Javier Marias aus den 80er Jahren illustriert hat, Der Gefühlsmensch.
Westwerk. Ein Kunstquartier in Leipzig, im Atelier von Stefani Lozano. Die kolumbianische Künstlerin ist hochschwanger, kommt nur schwer an die Materialien heran, mit denen sie arbeitet. Farben, Buntstifte, Geodreiecke, Schablonen.
Ich habe auch einen Zirkel. Wo ist er denn? Mein Lieblingszirkel. Ah, hier ist er. Beim Kauf dieses Zirkels war ich richtig aufgeregt und habe mich wie ein kleines Mädchen gefreut.
Lozanos Bilder, meist Acryl auf Papier, sind, abgesehen von Nuancierungen durch Buntstifte, aus geometrischen Formen oder Teilen davon zusammengesetzt. Das gilt auch für die Illustrationen, die sie für den Roman »Der Gefühlsmensch« angefertigt hat. Das Buch von Javier Marias, das 1986 im Geburtsjahr der Illustratorin erschienen ist, handelt von der erhofften und der erinnerten Liebe. Von einem Opernsänger, dem Ich-Erzähler, der die Liebe von Natalia gerne gewinnen würde. Und von Natalias despotischem Ehemann, der seine Frau verliert. Zurück bleiben 2 einsame Männer.
Marias beschreibt seine Figuren sehr bildlich, wie sie lächeln, wie sich ihre Hände berühren, sogar wie ihre Finger aussehen. Da wusste ich schnell, das oder das will ich illustrieren.
Aber gleichzeitig war die präzise äußerliche Beschreibung der Figuren auch ein Problem. Lozano musste versuchen, sich teilweise wieder davon zu lösen, um ihre eigene Bildsprache aufs Papier zu bringen. Bei einer Ausstellung der Künstlerin in einer Leipziger Galerie war der Verleger Michael Faber auf sie aufmerksam geworden. Seit vielen Jahren ist der Verlag Faber und Faber auf illustrierte Bücher spezialisiert. Nur wieso illustriert man überhaupt Bücher? Lange war das Bild im Buch als Übersetzung des Wortes für Analphabeten gedacht, bis die Bildung im 19. Jahrhundert rasant zunahm und die meisten Menschen lesen konnten.
Die Buchillustration aus dem Mitte auslaufenden 19. Jahrhundert hatte plötzlich die Funktion, ein erster Interpretationsversuch zu sein. Im besseren Falle war das Wort ein zweites Buch.
Das gilt bis heute. Michael Faber hat einerseits selbstredend illustrierte Klassiker wie Goethes Faust von Künstlern neu interpretieren lassen. Bei zeitgenössischer Literatur lässt er sich andererseits nur von seinem Geschmack leiten.
Also man verliebt sich in einen Text, man liest ihn, man sieht selbst Bilder und glaubt, auch andere würden sie in diesem Text sehen können. Aber welche? Und diese Frage ist ja die spannende. Findet man einen Künstler, der einen überrascht, der gänzlich andere Bilder produziert, als man sie selber hat? Und das ist im Falle Stefanie Lozano absolut passiert.
Lozanos Illustrationen zu Der Gefühlsmensch können trotz ihrer geometrischen Bestandteile, der Körper des Bankiers gleicht einem Quadrat, der Rumpf seiner Frau einem Dreieck, etwas tief Menschliches ausstrahlen. Einerseits wegen der Farbgebung, andererseits wegen der in die Länge und um die Ecke gezogenen Körperteile. Beim Kuss ist der Opernsänger mit Natalia dementsprechend eng umschlungen. Die Illustratorin hat den Bankier ohne Augen gemalt, um seinen düsteren Charakter wiederzuspiegeln. Ebenso dessen Frau, weil sie mysteriös wirkt. Der Opernsänger und Ich-Erzähler hat dagegen als Beobachter Augen bekommen. Stefani Lozano blättert in einem Skizzenbuch. Einige Ideen, wie zum Beispiel die, einen Kaffeefleck auf der Krawatte des Bankiers durch einen Zoom hervorzuheben, hat sie fast genauso wie in der Skizze umgesetzt. Aber eben nicht immer. Eine Zeichnung im Skizzenblock zeigt den Selbstmord des verlassenen Bankiers.
Das war meine erste Idee, um zu illustrieren, wie er sich umbringt. Aber dann habe ich das verworfen, weil das doch zu offensichtlich war. Letztlich habe ich nur seinen Hut gemalt. Als er sich nämlich erschießt, hat er seinen Hut aufs Bett gelegt. Und dieses Bild fand ich viel schöner als das Bild von dem Mann, der blutüberströmt ist mit einem Einschussloch im Bauch.
Der Hut taucht schon vorher als Kapiteltrenner auf. Eine hübsche Idee. Und insgesamt ist das Buch ein sehr gelungenes Illustrationsprojekt. Das ist für Stefani Lozano vor allem Kopfarbeit gewesen.
Sobald ich das Bild im Kopf habe, ist es praktisch gar keine Arbeit mehr, es zu malen.
Die kolumbianische Künstlerin Stefani Lozano, die den Roman Der Gefühlsmensch von Javier Marias illustriert hat. Das Buch hat Elke Wehr aus dem Spanischen übersetzt. Es erscheint am kommenden Dienstag bei Faber und Faber und kostet 36 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über Hass, Hassreden und Hasskommentare in den sozialen Medien wird derzeit viel diskutiert. Und vielleicht kann es da ganz hilfreich sein, sich diese starke Emotion mal aus einer anderen Perspektive anzusehen. Die nimmt der 1932 geborene Literaturwissenschaftler Karl-Heinz Bohrer in seinem neuen Buch ein. Mit Dolchen sprechen, der literarische Hasseffekt ist der Titel. Und für uns hat Michael Braun das Buch gelesen und mit ihm bin ich jetzt in einem Studio in Mannheim verbunden. Herr Braun, Karl-Heinz Bohrer ist ja ein leidenschaftlicher Provokateur. Ist er das auch mit diesem Buch?
Ja, seit 40 Jahren gelingt es Karl-Heinz Bohrer immer wieder, uns zu verstören mit seinen essayistischen Interventionen, Positionen. Und das hat 1978, das erwähne ich deshalb, weil es auch für das neue Buch wichtig ist, begonnen mit seiner Arbeit Die Ästhetik des Schreckens. Da ging es um die Kriegsbücher, das Frühwerk Ernst Jüngers, das er kurzerhand eingeordnet hat in die Tradition des Surrealismus. Und zwar eine Ästhetik des Schreckens gerichtet gegen eine wohlfeile Gesinnungsästhetik. Und dies seit 40 Jahren variiert Bohrer dieses Thema, in diesem Fall mit einem Buch über den literarischen Hasseffekt. Und natürlich ist das eine ganz riesige Provokation. Sie müssen ja bedenken, Sie haben es ja schon erwähnt, mitten in das Entsetzen über den allerorten grassierenden Hassreden im Internet, über Hassreden gegen Politiker, Hassreden im Netz, kommt nun plötzlich ein Literaturtheoretiker, der sagt, schaut euch doch mal den Hass, zumindest die Imagination, die poetische Imagination des Hasses genauer an. Und wir stellen dann fest, ich, Karl-Heinz Bohrer, stelle fest, diese Hassrede, der Hasseffekt kann auch das Fundament großer Weltliteratur sein.
Und wie macht er das dann? Also hat er da so eine Art moderne Literaturgeschichte des Hasses geschrieben?
Ja, er geht da einen sehr weiten Weg, der Karl-Heinz Bohrer. Er fängt ja an, ja, mit den Urszenen der Literatur gewissermaßen, mit Homers Ilias, der Hassrede Achilles auf den von ihm getöteten Hektor. Ja, das ist der Ausgangspunkt und er führt uns dann durch die Jahrhunderte hindurch. Die wichtigste Station ist Shakespeares Hamlet. Da hat er ja auch den Titel seines Buches entlehnt, mit Dolchen sprechen. I will speak daggers to her, sagt Hamlet zu seiner Mutter. Ich will mit dir mit Dolchen sprechen, aber nicht sie gebrauchen. Und er kommt dann allmählich über Stationen wie Heinrich von Kleist, Charles Baudelaire, Richard Wagner, August Strindberg im 20. Jahrhundert an, wo er ganz gewichtige Kronzeugen dann anführen kann, den rabiaten Antisemiten Louis Ferdinand Céline und gleichzeitig großen Weltschriftsteller Céline, bis hin zur Gegenwart, wo eben so Autoren kommen wie Rolf-Dieter Brinkmann, Reinhard Götz und als Abschluss der nach wie vor vielleicht verstörendste Schriftsteller der Gegenwart, Michel Houellebecq.
Das heißt, er hat lauter einzelne Texte, die man auch unabhängig voneinander lesen kann, oder baut das alles aufeinander auf?
Also es baut schon aufeinander auf, aber wenn man zum Beispiel das Kapitel über Heinrich von Kleists grausame Helden nehmen, das hat er so ähnlich auch schon in seinem 1981 veröffentlichten Werk Plötzlichkeit. Über die Werke von Kleist hat er damals auch schon so ähnlich ausgeführt. Das heißt, es sind Motive, die er seit 40 Jahren immer wieder sich vornimmt und dann jetzt hier in so einer Art motivgeschichtliche Zusammenführung als Ästhetik des Hasses oder der Hassrede eben zusammengeführt hat.
Ist das denn jetzt so, wir haben es ja am Anfang davon gehabt, dass Hass natürlich gerade ein großes Thema in der öffentlichen Diskussion ist. Schließt er denn mit diesem Streifzug durch die Literatur da auch an aktuelle Debatten an, vielleicht auch indirekt, oder ist das quasi vollkommen unberührt davon?
Gut, natürlich ist so eine Intervention, ein Buch über den literarischen Hasseffekt, automatisch auch eine Intervention in die aktuelle Debatte. Er sagt zwar, der Hass als weltanschauliches Gebräu, das interessiert mich eigentlich nicht, sondern nur, dass der Hass als Ausdrucksphänomen, als Stilelement, als ein Mittel intensiver Poesie, und versucht eine Unterscheidung zu treffen. Der politisch formulierte, der diskursive Hass zielt ja auf Lähmung, Stillstellung unseres Denkens, während die poetische Imagination des Hasses, das entzündet unsere Fantasie, seit eben Homer.
Das heißt, es ist durchaus gewinnbringend, auch in Bezug auf die aktuelle Debatte, dieses Buch zu lesen.
Es ist durchaus gewinnbringend, sich das anzuschauen. Man muss sich halt dann nur, es ist halt nur die Frage, wenn man in 12 Kapiteln durch sehr viele Szenen durchgeführt wird, in dem Hassreden auch Darstellungen von Torturen akkumuliert werden, ob das nun wirklich ausreicht, sozusagen eine ganze die ganze Weltliteratur zu fundieren auf einer Ästhetik der Hassrede. Das ist schon eine Frage, die man sich bei fortschreitender Lektüre stellt.
Michael Braun über ein neues Buch von Karl-Heinz Bohrer, mit Dolchen sprechen, der literarische Hasseffekt. Erschienen ist es bei Surkamp für 28 Euro.
Straßenkritik.
Also mein Name ist Fernando Cejas, ich arbeite als Entwickler, ich programmiere besonders im Machine Learning und Quantum Computing. Ich wohne hier in Berlin seit fast 2 Jahren. Ja, ich lese ein Buch namens One Minute Manager, Ken Blanca und Spencer Johnson. Sie eigentlich unterrichten, wie man kann effektiver sein, also mit Leuten zu verstehen, was sie wollen. Das Buch sagt, wir müssen ein sehr gutes Arbeitsklima bauen. Das ist die generelle Idee von dem Buch. Also ich arbeite mit Leuten und ich liebe diese Leute, Probleme zu lösen. Und es gibt viel zu lernen hier.
30 Jahre nach der Wende wollen wir von Schriftstellerinnen und Schriftstellern wissen, ob es Wörter gibt, die für sie noch immer ganz klare Ossis oder Wessis sind. Heute hat Ali Hassanpour den Schriftsteller Jan Böttcher gefragt.
Plaste oder Plastik? Sprache in Ost und West. Heute Ostalgie.
Zu Ostalgie fällt mir ein, dass ich 92, 93 nach Berlin kam, nach Ost-Berlin und mich dann auch in Runden gefunden habe mit ostdeutschen Studenten der Humboldt-Uni und ich habe dann die Gitarre gespielt und es wurden russische Lieder gesungen, von denen ich kein Wort verstanden habe. Und ich fand es aber so super verständlich, dass man also das Schulgut, die Lieder, die Verhaltensweisen, dass man alles mittrug. Natürlich, es konnte ja nicht von einem Tag auf den anderen weg sein, ne? Und dann gab es eben diese moralische Keule aus dem Westen, Ostalgie, mit der man einerseits eben auch Neid zeigte auf diese friedliche Revolution und darauf, dass jetzt schon die Erinnerungen herausgekehrt wurden. Und andererseits war das auch ein bisschen Angst davor, dass vielleicht der Osten sprachlich Felder besetzen könnte, die der Westen inne hatte.
Plaste oder Plastik? Sprache in Ost und West.
Freitags, also rechtzeitig zum Wochenende, wo ja manch einer am ehesten mal Zeit zum Lesen findet, gibt's bei uns immer Empfehlungen direkt aus der Buchhandlung. Heute ist das die Buchhandlung Müller in Stuttgart-Degerloch, ein Geschäft, das schon 1835 gegründet wurde, also eine lange und bewegte Geschichte hat. Dort bin ich jetzt mit Susanne Zuckschwert verbunden. Frau Zuckschwert, wie lange sind Sie denn schon Buchhändlerin?
Ich bin jetzt seit 5 Jahren hier in der Buchhandlung und wenn man meine Ausbildung mitrechnet, dann bin ich seit 8 Jahren Buchhändlerin.
Also Sie sind noch frisch und haben noch Lust, Kundenwünsche zu erfüllen und seien es die schrägsten.
Genau.
Bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit Ihren Empfehlungen für uns ist. Sie haben eine kleine Liste. Womit wollen wir denn anfangen?
Dann fangen wir doch direkt mit dem Jugendbuch an.
Okay.
Das ist das Short.
Von Holly Goldberg-Sloane. Das spielt in der Theaterwelt. Und was ich so überflogen habe im Verlagstext, ist das so eine Art Mutmachbuch, richtig?
Genau. Und zwar, das ist die Hauptfigur, das ist Julia. Und Julia ist ein bisschen kleiner und nicht so groß gewachsen. Und zumindest wird ihr immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, so, ja, du bist zu klein und das ist irgendwie nicht gut und was man da machen könnte. Und sie versucht das dann aber so ein bisschen zu kompensieren mit Witz und auch einer ziemlich großen Klappe. Und ihre Mutter meldet sie dann eines Tages bei einer Musical-Aufführung an und sie ist erstmal verwirrt, weil sie kann nicht tanzen und sie kann auch nicht gut singen. Aber sie wird trotzdem genommen und durch diese Erfahrung wächst sie dann im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie dann einfach merkt, was sie eigentlich kann und was sie sich zutrauen kann und ja, dass einfach wahre Größe nicht durch die Körpergröße definiert wird, sondern dass da noch ganz viel mehr ist, was einen Menschen großartig machen kann oder groß.
Ist das was so für Pubertierende, die so ein bisschen im Selbstzweifel sind oder sind die schon zu alt für das Buch?
Also es wird jetzt empfohlen ab 10. Ich würde sagen, die sind da vielleicht fast schon ein bisschen zu alt, weil die Julia so in ihrem Denken und wie sie handelt und in ihrem Alltag schon eher noch ein Kind ist.
Aber sie macht Mut als Figur, kann man gut vorlesen wahrscheinlich.
Genau, und es ist auch sehr lustig geschrieben. Also das macht, glaube ich, auch Erwachsenen Spaß.
Ja, und das hoffe ich, machen Ihre 2 anderen Bücher auch. Was nehmen wir als nächstes? Sarah Moss, eine schottische Autorin. Wo Licht ist, heißt ihr Roman. Der spielt im 19. Jahrhundert in Manchester. Was gefällt Ihnen daran so gut?
Mir gefällt daran sehr gut. Also da ist Ellie die Hauptfigur und Ellie wächst mit einer sehr strengen Mutter auf und die Ellie hat noch eine Schwester und die Mutter gönnt ihren beiden Töchtern nicht viel an Vergnügen oder Freiheit. Die Mutter ist aber selber sehr sozial engagiert und kümmert sich um, wie man damals wahrscheinlich gesagt hätte, gefallene Frauen und dadurch ist Ellie immer schon sehr nah dran an Frauen, denen es einfach nicht gut geht und die Hilfe brauchen. Und dadurch wächst in ihr der Wunsch, Medizin zu studieren. Und sie macht das dann auch gegen den Willen ihrer Eltern, vor allem gegen den Willen ihrer Mutter. Und sie ist dann eine der ersten Frauen in England überhaupt, die Medizin studiert. Und sie trifft dann natürlich auf allerlei Widerstände, aber sie setzt sich durch und schließt dann auch als Beste ihres Jahrgangs ab und sie möchte sich einfach einsetzen dafür, dass die Medizin auch sehr viel stärker auch auf die Bedürfnisse von Frauen eingeht, weil das eben bislang eine sehr männerdominierte Sphäre war. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen, zu zeigen, dass da einfach eine Frau so ihren ihren Weg geht, auch gegen Widerstände, sowohl eben privat oder familiär durch die Mutter, als auch eben durch die Professoren an der Universität, aber dass es sich da nicht beeindrucken lässt.
Also auch ein Mutmachbuch, aber das wird wahrscheinlich auf den dritten Tipp von Ihnen auch in gewisser Weise zutreffen, ein Polit-Thriller von Achim Zons. Mhm. Sie sind ja eine vielfältige Leserin, vom
Danke.
Jugendbuch bis zum Polit-Thriller. Was ist das für ein Buch?
Das ist ein sehr spannendes Buch. Also wie Sie schon sagen, es ist ein Thriller, der spielt in verschiedensten Ländern, aber die Haupthandlung findet eigentlich in Syrien statt, oder Syrien ist eigentlich so der Ort des Geschehens, und zwar geht es darum, dass verschiedene Morde passieren. Also zum einen wird der Leibarzt von Bashar al-Assad erschossen und zum anderen ein Führer der syrischen Opposition. Und es taucht ein Video auf, und dieses Video zeigt einen Journalisten, David Jakubowicz, der da recherchiert hat. Und durch dieses Video wird man zum einen auf diesen Journalisten aufmerksam, zum anderen wird man darauf aufmerksam, dass auch der BND in diesen Syrienkrieg verwickelt wird, und es werden illegale Waffengeschäfte kommen zutage, und es kommen sehr, sehr viele verschiedene Stränge und Einflüsse, wer da in Syrien eigentlich wie agiert. Und es gibt eine Frau, die arbeitet für eine Antiterrororganisation, und sie versucht über diesen Journalisten herauszufinden, was da in Syrien eigentlich passiert, was natürlich aufgrund dieser Vielzahl von Agitatoren oder von Aktionen gar nicht so einfach ist, aber es ist sehr gut geschrieben. Also man erfährt auch viel über die Hintergründe, auch dieses Krieges oder auch der syrischen Gesellschaft. Also sind natürlich auch unschöne Sachen. Also es geht auch um Folter, um Bestechung, einfach auch um das Leben der Menschen unter einem diktatorischen Herrscher.
Also mutmachende, lehrreiche und spannende Lektüre, empfohlen von Susanne Zugschwert von der Buchhandlung Müller in Stuttgart. Vielen Dank, Frau Zugschwert.
Ich danke Ihnen.
Und die Empfehlungen, das waren der Roman Wo Licht ist von Sarah Moss, erschienen im Unionsverlag, Achim Zons Polit-Thriller beim Schrei des Falken aus dem Beck-Verlag und Holly Goldberg-Sloanes Short aus dem Hansa-Verlag.